Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Ihr habt ja vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt, dass ich in den letzten Ausgaben mich wieder dem Thema SEO und Agenturgeschäft so gewidmet habe und nicht ganz so viel mehr über Purpose rede, obwohl das mich immer noch treibt, aber ich will es nicht mehr so stark auf den Schreibtisch legen, sondern muss mich erstmal noch intensiv selbst damit beschäftigen. Aber dieses Ding mit SEO und mit dem Agenturgeschäft, das mache ich ja nun schon seit 20 Jahren, habe mich jetzt selbst für den Weg der Verkleinerung, also eher in einer Boutique entschieden, weil mir das persönlich näher ist. Aber ich bin unglaublich interessiert an Geschäftsmodellen von anderen, die ich da ja so beobachte und gucke, was da so draußen los ist und warum sich wie was entwickelt. Bin unglaublich neugieriger Mensch und denke, da hole ich mir einfach immer Leute in den Podcast, die gerade auf dem Weg so sind und die mir einfach auffallen. Und deswegen wird es in dieser Ausgabe sehr stark um Agenturaufbau, um Vertrieb von Agenturen, gerade im Online-Marketing-Bereich gehen. Und ich freue mich sehr, dass ich den Maurice Marinelli als Gast habe. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Vielen lieben Dank, Marco. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
Ja, ja. Wir haben ja schon, das wissen die Leute nicht, schon 2, 3 Anläufe gehabt. Mal habe ich geschwächelt, mal hat die Technik geschwächelt. So ist das halt, ne? Die menschliche Komponente spielt immer mit rein, aber du warst sehr geduldig mit mir, deswegen nochmal herzlichen Dank und jetzt hat's ja dann doch geklappt. Maurice, erzähl doch mal ein bisschen, vielleicht damit wir mal reinkommen, erstmal ein bisschen was zu dir, speziell wer du als Mensch bist und wie du dann in das Thema Online-Marketing eigentlich reingestolpert bist, sodass wir dann in diese Agentur-Wachstumsgeschichte irgendwie reinkommen können.
Ja, sehr gern. Ich freue mich natürlich auch, dass es jetzt geklappt hat. Ich bin Maurice Marinelli. Ich bin Gründer und auch Geschäftsführer bei Findling. Ja, wir sind eine SEO-Agentur. Generell, wir sind ca. 20 Leute bei uns remote aufgestellt. Ansonsten, wie bin ich da reingeschlittert, muss ich ehrlicherweise sagen, wie so viele andere SEOs auch, bisschen eher zufällig als mit Bedacht tatsächlich, aber dann halt kleben geblieben, weil der Kanal an sich natürlich total cool ist. Ich hatte seinerzeit tatsächlich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht gehabt bei einem, ja, es war so ein Online-Shop, jetzt nicht erster Stunde, aber die sind damals irgendwie auf Plenty Markets gelaufen, hatten dann das schon echt coole Sachen auch irgendwie gemacht. Ich sag mal, das Online-Marketing da war noch sehr rudimentär.
Welches Jahr war das?
2011 oder so.
Okay.
Genau, also ich war Azubi dort jedenfalls. Sie haben dann irgendwann das stationäre Geschäft, weswegen ich auch Einzelhandelskaufmann dann eben war, irgendwie aufgegeben, weil keine, beziehungsweise Leute sind irgendwann nur noch reingekommen. Wir haben Sneaker und sowas verkauft, um dann quasi die Größen irgendwie bei uns anzuprobieren und dann irgendwo anders zu kaufen bei Amazon. Das haben wir dann nur noch online gemacht irgendwann und da war SEO dann ein Thema von vielen und so bin ich das über 2, 3 Runden irgendwie reingerutscht.
Ja, und dann hast du ja irgendwann, ja, warst du erstmal, die normale Bewegung ist ja so, dass die Leute erstmal dann sich aus ihrem normalen Beruf verabschieden und dann so Freelancer werden. Hast du auch so angefangen oder ist dein Weg ein anderer?
Nee, tatsächlich habe ich auch als Freelancer angefangen. Also als die Ausbildung dann zu Ende war, hatte ich damals auch schon, ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, wo ich web-stube.de mir gesichert habe, weil das ja so ein extrem guter Wortwitz war tatsächlich, man muss dazu sagen, wir haben auch noch viel, oder ich damals viele Websites und sowas gebaut. Ich habe dann quasi ein bisschen so von mich hin gefreelanced quasi und habe dann irgendwann so gedacht, hey, es wäre doch ein total cooler USP, wenn ich einer der wenigen Leute in so einer Online-Marketing-Bubble bin, die das tatsächlich auch studiert haben. Ja, weil damals kam irgendwie so dieser Studiengang Internet und Online-Marketing auf. Ich habe mich dann da, nachdem ich doch das Fachabi schnell dafür nachmachen musste, tatsächlich dann dort eingeschrieben gehabt und so. Ja, war auch ganz cool, aber long story short, bis heute hat mich kein Mensch danach gefragt, was hast du da echt, was hast du eigentlich studiert und so. Ich fand's ganz geil irgendwie, um, sag ich mal, so die Theorie auch nebst dem, der Profession, die man selber irgendwie belegt, kennenzulernen und das bisschen einzuordnen, ja, in so einen Gesamt-Business-Kontext. Ah, jetzt natürlich werthaltig in Form von, was du da fachlich mitnehmen kannst. Eher nicht, das lernst du ja eher an der Front tatsächlich. Da habe ich es abgebrochen tatsächlich, da waren wir aber dann auch schon vom Freelancer zur Agentur auch schon gewesen, habe es dann abgebrochen gehabt. Und yes, ich sag mal so immer, wenn die Leute mich fragen, wann hast du richtig mit dem Agenturgeschäft gestartet, dann sage ich immer, zurück am Mitte 2020, wo ich es dann ernst gemeint habe und all in gegangen bin für die Agentur.
Okay, also all in ist ja so eine Sache, die uns jetzt im Podcast hier so ein bisschen begleiten wird, weil da sind natürlich immer ein paar Steps, wo ich nicht so richtig weiß, also du postest eine Menge in Social Media zu der Entwicklung deiner Agentur, ein bisschen auch zu den Zahlen und man ist ja unglaublich dankbar, dass überhaupt Leute mit Zahlen irgendwie so um sich werfen. Aber wenn man selbst mal eine Agentur hatte, dann sind da auch Zahlen mit bei, wo man sagt, okay, also all in scheint sein Thema zu sein, weil da geht es ja jetzt nicht irgendwie mal um ein paar tausend Euro, sondern um sechsstellige Beträge. Aber lass uns mal noch in dieser Wachstumsphase bleiben, weil ich glaube, dass das für Leute einfach unglaublich spannend ist, die sich gerade auf den Weg gemacht haben vom Freelancing zur Agentur. Der Weg ist ja eigentlich immer der gleiche. Die Leute kriegen mehr Aufträge, als sie verarbeiten können und denken, okay, den Umsatz will ich ganz gerne noch mitnehmen. Aber das ist ja gar nicht so einfach, also Leute zu finden, die richtigen Leute zu finden, gerade in einem Bereich, der ja nicht ausgebildet wird. Du hast ja jetzt selbst gesagt, du hast dein eigenes Studium abgebrochen. Es sind ja alles mehr oder weniger intrinsisch motivierte Leute, wie du und ich, die eigentlich in das Thema reingeschlittert sind. Wie bist denn du da rangegangen an das Thema Wachstum?
Also grundsätzlich, Reise war bei mir auch eher von Bauchladen zu sehr, sehr, sehr großer Spezialisierung. Klar, also das geht natürlich auch ein bisschen so mit der Zielgruppe einher, die man damit ansprechen will und so. Aber wenn man es mal vergleicht, irgendwie haben wir am Anfang halt auch die Websites dazu gebaut letztendlich, ja, jetzt gerade für lokale Dienstleister und sowas, um die dann später besser gerankt zu bekommen. Meistens nur auch nur rudimentär ausgestattete Websites und sowas gehabt und sowas. Das ist natürlich aus verschiedenerlei Hinsicht sehr, sehr zäh gewesen, ja, weil du natürlich auch im Website-Bau und so sehr abhängig davon bist, dass die Leute dir Dinge zuliefern. Ja, das nicht immer so schnell funktioniert, wie man das gerne hätte. Und für uns hat sich dann irgendwann auskristallisiert, dass diese Leistung SEO, in der wir sehr gute und ich dann halt damals sehr gute Ergebnisse auch hingekriegt habe, eigentlich so rein jetzt mal nebst dem, dass es natürlich total cool ist und ich weiß, dass sehr viele SEOs auch SEO immer sehr romantisieren, aber auch die andere Geschichte, dass es halt einfach ein saucooles Geschäftsmodell ist, ja, weil du halt eben ein super, super planbares Business auch draus bauen kannst, ja, unter gewissen Umständen, darauf eingeschossen. Ja, dann war das quasi erstmal SEO, heißt komplett Positionierung irgendwie dahingehend angepasst und dann sind wir aber immer weiter nochmal reingegangen in die Nische. Ja, und das war eigentlich für uns auch immer so das Ding, wie wir sehr gut und sehr effizient und sehr gesund auch schnell wachsen konnten, weil wir immer gesagt haben, okay, wir verteilen halt auch ein Nein, wenn es nicht passt im Endeffekt. Das ist eigentlich vielleicht so mal dazu. Dann ansonsten auch für das Thema Hiring und sowas, was du jetzt angesprochen hast, oder wie man da Leute findet, muss ich ganz klar sagen, ich weiß von vielen Agenturen, ja, dass natürlich dann so der erste Step sein kann und auch das gehört ein bisschen zu einer Agenturphilosophie dazu, die man später, glaube ich, sehr schwer umkehren kann. Ja, da hatte ich auch ein bisschen Glück, muss ich sagen, dass ich am Anfang schon so gedacht habe, also vieles, so hinterher denkt man sich da, ja, cool, hat jetzt so funktioniert aus dem und dem Grund. Nicht jede Entscheidung wird jetzt aber auch, also wäre vermessen zu sagen, dass ich die jetzt mit so einer Weitsicht oder damals mit so einer Weitsicht hätte treffen können, dass es jetzt genauso wird. Also das muss man vielleicht auch mal als kleinen Disclaimer noch mit dazu nehmen. Ansonsten, was ich damals halt, was ich eigentlich ansprechen wollte, war so schon immer das Thema sehr seniorig hiren. Ja, sowohl im SEO-Team als auch in unserem PR-Team, das wir dann irgendwann angeschlossen haben und so weiter. Ja, also das hat, gerade wenn du dann, hast du ja auch angesprochen, du hast irgendwie mehr Anfragen, als dass du überhaupt abdecken kannst und sowas. Die Leute kommen, weil sie eine gewisse Erwartungshaltung an die Qualität haben, dann halt eben zu dir. Und dann ist ja die Schwierigkeit, wie kriegst du das jetzt, wenn du es nicht mehr selber machst, ohne das jetzt, wenn ihr das Leute das in den falschen Hals bekommen, aber so ist es ja letztendlich, dass diese Personen aus nicht existenten Prozessen dann sehr, sehr ähnliche Ergebnisse erschaffen und so. Und das ist halt, weil wir, sag ich mal, seniorig geheiert haben, dann auch hat es eher geklappt, dass die ja, so im Freigeistmodus dann auch ähnlich gute Ergebnisse hingekriegt haben und erschaffen haben, wie wir es oder wie ich es dann davor auch schon hingekriegt.
Was heißt denn jetzt seniorisch in deinem Sprachschatz? Irgendwie, wenn ich auf die Seite von euch raufgeguckt habe, da sehe ich jetzt nicht so sehr viele Senioren, außer dich und den Sascha vielleicht noch. Der Rest wirkt zumindest erstmal ein bisschen jünger. Du meinst also seniorisch eher im Sinne von Erfahrung und Fachwissen?
Ja, das Kompliment gebe ich sehr gern weiter, weil wir haben einige Leute jenseits der 40, wobei ich Seniorik jetzt nicht an der Alterszahl natürlich fertig festmachen will. Aber letztendlich geht es darum, wie, also für mich größtenteils bemessen wir das in, wie gut ist deine Lösungskompetenz, ja, also deine Bereitschaft auch mit Dinge ohne jetzt einen ganz glasklar vorgelegten Prozess angehen zu können, ja, und dann auch im Sinne von der Firma beziehungsweise von dem Kunden dann auch irgendwie zu handeln. Ja, das ist so das Thema bei SEO. Gibt natürlich viel Erfahrung dazu, auch, sag ich mal, im Bereich SEO selbst. So, und wenn wir vielleicht in den PR-Bereich gucken, ja, auch da sehr seniorig getrieben im Endeffekt. Da geht es halt letztendlich auch darum, wie viel Erfahrung und Reichweite und Kontakte kannst du denn dadurch durch diese Seniorität halt auch mit reinbringen.
Jetzt sind ja, du hast es vorhin schon angeschnitten, also viele Leute, die überhaupt mit der Suchmaschinenoptimierung anfangen, merken ja ziemlich schnell, oh, ich stehe eigentlich eine Stufe weiter hinten. Eigentlich sind viele Leute, die im KMU-Bereich anfangen, genau wie du das geschildert hast, eher in der Stufe, wo die eigentlich erstmal noch ein Webdesign brauchen, damit du die verhaften kannst und dann irgendwie ja deine Skalierung darauf setzen kannst in SEO. Also ich meine, Webdesign hat ja auch immer eine gute Bindung eigentlich so zum Kunden. Also ich würde noch nicht mal Abhängigkeit nennen, obwohl das oftmals Abhängigkeit ist. Aber es ist ein schöner Weg rein. Nun kenne ich ja einige Agenturen, die das auch groß ausgebaut haben. Also so SEO-Agenturen, die einen großen Typo 3 oder einen WordPress-Part noch haben. Eine ganze Programmierer-Horde, die da sitzt irgendwie und jetzt genau dieses Webdesign macht. Warum hast du dich davon verabschiedet? Also klar, es ist anstrengend, aber SEO ist auch anstrengend, das ist auch ein Kommunikationsjob. Da müssen dir auch bestimmte Sachen zugeliefert werden. Also irgendwann muss es doch den Punkt gegeben haben, diese Vorteile, die auch im Webdesign drin hängen, die schon auch sichtbar sind, abzustoßen und zu sagen, nee, wir machen nur SEO und gehen damit aber auch in den Bereich rein, der natürlich vielleicht ein bisschen umsatzstärker ist. Weil ja da Leute drin sind, die diese Schwelle eigentlich schon genommen haben. Also ist ja eine bewusste Entscheidung für auch größere Projektvoluminas, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Aber man gibt ein bisschen Sicherheit ab. Wie war da so der Entscheidungskurs bei dir?
Ja, 100% hast du genau richtig dargelegt oder hergeleitet im Endeffekt. Man muss ja so sagen, welche Arten von Unternehmen brauchen erstmal eine Website? Ja, oder wo muss man da erstmal Grund auf anfangen? Das sind oftmals die, oder das despektiere ich zu meinen, die auch relativ wenig Ahnung haben jetzt von dem Gesamt-SEO-Thematik, ja, wo du dann nicht erstmal erklären musst, ja, okay, Leute benutzen Google und Leute benutzen auch andere Suchbegriffe wie deinen Firmennamen, für die du dann irgendwie auf Seite 1 rankst. Und das ist natürlich auch, also ist mir immer persönlich sehr, sehr schwer gefallen, wenn du halt versuchst, da deine Profession extrem stark zu leben und da geiles Zeug auch irgendwie zu machen, die Leute halt extrem weit vorne erstmal abzuholen und so diese Legitimation für diesen Kanal halt immer und wieder zu sagen. Ja, und das ist auch ein Grund, warum wir uns sehr stark auf diesen E-Commerce dann spezialisiert haben, weil mit diesen Leuten brauchst du nicht, ja, mit den Leuten, die da sag ich mal, funktionierende Businesses und sowas haben, sorry, mit denen brauchst du nicht darüber diskutieren, ja, dass es ab einem gewissen Punkt einfach total viel Sinn macht, weil die diesen Schmerz, ja, den SEO dann letztendlich löst in einer ganz individuellen Situation, kann ja verschiedene Ursachen dann auch haben, weil die den eben kennen und schon erlebt haben und dann natürlich, und auch das gehört zum Teil der Wahrheit dazu, bereit sind, dieses Geld in die Hand zu nehmen, das natürlich dann vielleicht auch ein wenig mehr sein kann, ja, wie jetzt bei jemand hier Zimmerei Geildorf oder Zimmerei Schwäbisch Hall oder sowas, ja, wo wir irgendwie unterwegs sind, die sowieso unter Auftragsflut ächzen, sozusagen. Ja, also da ist halt dieser Need auch gar nicht so sehr da. Und den haben wir auf jeden Fall auch in diesem E-Commerce-Game identifiziert und dann auch gefunden. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr bewusste Entscheidung damals auch gewesen aus den Gründen.
Also ich sehe das ja bei einigen Leuten, die dann gesagt haben, okay, sie spezialisieren sich. Es gibt ja immer so die allgemeine Diskussion, eher Bauchladen, du hast das Wort vorhin schon so selbst gesagt, oder Spezialisierung. Selbst im SEO-Bereich kann man ja immer noch einen Bauchladen haben, weil SEO ja so unglaublich breit geworden ist. Du hast dich jetzt für den Bereich E-Commerce entschieden. Finde ich so in der Historie total pfiffig, sich grundsätzlich so da zu positionieren. Wir haben die Vorteile gerade schon aufgezählt. Und ich glaube, du bist auch der Erste und Einzige, der so sich dieses Performance-SEO so auf die Fahnen geschrieben hat. Zumindest habe ich es bei wenig anderen gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen, kann aber auch an mir liegen. Jetzt sind da mal die Fragen, die ich da mit mir rumtrage, ist immer, okay, wie macht der Junge das? Also die normalen Agenturen haben so Laufzeitverträge, verkaufen Stunden was nicht so das super Geschäftsmodell ist, Zeit gegen Geld zu verkaufen, wissen wir beide auch. Nun hast du 20 Leute, also ein bisschen steckst du ja drin in dem Strudel. Aber ich mal mir jetzt mal so aus, okay, der Junge ist, er hängt am Tropf von E-Commerce. Das heißt, wenn er es schaffen sollte, SEO mit Umsatz zu verheiraten und dann ja irgendein Modell gefunden zu haben, um den Betreibern das darzulegen, dass er dann halt ein bisschen daran beteiligt werden will, an dem Umsatz, der daraus entsteht, dann hast du ja einen schönen Schlüssel gefunden. Aber die Frage ist, hast du den überhaupt gefunden? Weil es liest sich ja jetzt nach außen so toll, aber nach innen habe ich 1000 Fragezeichen, wie man das abrechnen kann, weil der Kanal ja sehr, sehr diffus ist.
Ging es jetzt um, wie wir abrechnen oder wie wir Laufzeiten und sowas gestalten?
Ja, überhaupt, wie du an dieses Vertragsding rangegangen bist. Weil, also du kannst ja jetzt von hohen Voluminas reden, die daraus entstehen, dass du Stunden verkaufst, weil ich nicht glaube bei der Entwicklung, die du hast und mit den Summen, mit denen du um dich schmeißt. Oder du, und du sagst ja manchmal selbst auch, dass du einen Schlüssel gefunden hast, wie du in diesen Umsatzkanal mit dem Thema SEO reingegangen bist. Und das ist ja eine Königsfrage. Und wenn du die gelöst hast, dann lass uns doch mal teilhaben ein bisschen an deinem Weg.
Ja, okay. Also da sind jetzt verschiedene Sachen drin. Ja, ich greife es jetzt mal unschuldig.
Genau, wie du willst.
Was heißt Königsfrage? Ja, und irgendein besonderes Mittel oder eine besondere Methodik oder sonst irgendwie was? Ja, kein Mensch der Welt, weder du noch ich noch sonst irgendjemand, der meint, er hat SEO komplett gecheckt auf dieser lieben schönen Welt, hat das gesamtumfassende Vollverständnis für Google und wie das letztendlich jetzt miteinander funktioniert, ja, und wie die einzelnen Faktoren und sowas miteinander spielen, irgendwie gepachtet. Ja, und das ist auch nett, wie wir rausgehen. Ich sehe ein bisschen so die Sinn von der Frage letztendlich, aber das ist gar nicht, worum es geht. Ja, ich glaube einfach, dass so SEO-Agenturen einen super, super, super schlechten Job machen. Ja, sag ich mal, das Bedürfnis von der jeweiligen Zielgruppe, wenngleich sie selbst sich alle Marketer schimpfen, auch irgendwie anzuteasern. Ja, und was wir letztendlich halt machen, und ich gehe da auch super offen damit um, ja, ist, dass wir sagen, hey, pass auf, was ist denn unsere Zielgruppe? Was haben die für ein konkretes Problem? Und wie können wir da unsere Profession eben dahingehend anpassen? Ja, dass wir A, möglichst effizient für die Leute sind und dass wir B, trotzdem ein sehr, sehr, sag ich mal, interessanter, neuer, muss man auch sagen, also egal mit welchen Cases, 8-9-stelligen Bereich, ja, E-Commerce wir irgendwie anfangen. Die meisten haben weder SEO irgendwann mal gemacht, noch irgendwie mit einer SEO-Agentur gesprochen. Warum? Weil es nach außen einfach immer total unattraktiv wirkt. Ja, und das ist der Grund, warum wir das letztendlich, im Inneren rein von den Prozessen halt sehr, sehr verschlankt haben. Ich glaube, wir haben auch viele Sachen, die sonst so üblicherweise in SEO-Agenturen gut funktionieren, weil es viele Stunden natürlich auch, und da komme ich zum ersten Teil deiner Frage eigentlich, weil es viele Stunden oder viele Möglichkeiten gibt, sehr, sehr, sehr viel ja, Stunden einfach zu schreiben und irgendwas zu machen, was jetzt gar nicht so extrem die Werthaltigkeit hat, ja, da du nix, so ist, wir wissen beide, wie das oftmals auch irgendwie abläuft, dass wir es da halt jedenfalls relativ verschlankt haben und aber nach außen, wenn ich das so sagen kann, einfach auch ein bisschen sexy gemacht. Ja, das Ganze musst du dann natürlich auch garnieren mit tatsächlichen Dingen, die dann auch passiert sind aus diesem Performance-SEO-Prozess zum Beispiel, nämlich Case-Studies und so weiter. Ja, und ich glaube, was halt generell, um es noch mal ein bisschen rauszuzoomen, Agenturgeschäft total schwierig ist, was ja mit Stunden, vor allen Dingen bei so einer Sache wie SEO, immer einen Interessenskonflikt. Ja, und auch da, und dann kann ich noch mal eine zweite Frage aufgreifen, Thema Laufzeit und sowas. Du kannst ja sagen, okay, irgendwie ich mache monatlich kündbare Verträge oder sowas. Das heißt aber für dich als Kunde, du musst quasi immer davon ausgehen, dass die Agentur ab Sekunde 1 in die eigene Tasche wirtschaften muss. Ja, da gibt's noch diese Kollegen, wo irgendwie 24-Monats-Pakete verkaufen. Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Du weißt nie, was mit den Leuten halt irgendwie passiert. Ja, und für uns hat sich halt so ein Mittelding von 9 Monaten, ja, oder teilweise auch 12 Monaten rauskristallisiert. So, und wenn du halt, sag ich mal, so eine lange Zeit mit den Kunden, ist ja trotzdem eine lange Zeit auch, gerade wenn wir über diesen Online-Shop, D2C, E-Commerce-Thematik irgendwie sprechen, wenn du da so lange mit denen zusammenarbeitest und es in der Natur der Sache liegt, dass du, egal wie viel Arbeit du jetzt erstmal reinsteckst, nicht direkt ein sichtbares Ergebnis gibt, die Leute aber, und erinnern wir uns an die Ausgangssituation, die ich erklärt habe, die Leute aber keine Ahnung eigentlich von diesem ganzen Kanal haben, dann hast du ja immer ein bisschen so eine Gefahr, dass du in so eine Misstrauenssituation reinkommst. Ja, und das ist auch mit ein Grund, warum ich nie im Leben solche Sachen über Stundensätze oder sonst was abrechnen würde, sondern wir haben plain unsere Retainer. Ja, da ist alles mit einkalkuliert, was wir halt eben machen. Wir gehen auch sehr, sehr stark in Vorleistung. Ja, unser Geschäft lebt davon, wie hoffentlich von jeder anderen Agentur, insbesondere SEO-Agentur auch, dass wir die Kunden halten. Ja, wir wachsen eigentlich immer nur über das Bestandskundengeschäft. Genau, und da ist halt letztendlich dann auch wichtig, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt ein bisschen zu weit weggeht von deiner Frage, aber auch...
Nee, red einfach weiter, das ist doch super.
Rumphilosophieren. Letztendlich, also, weil du dieses Wachstum und sowas angesprochen hast. Ja, klar, gehen wir nach außen, ja, Social Media, LinkedIn und sowas funktioniert für uns sehr gut, eben weil wir auch in dieser Bubble da unterwegs sind, wo wir da kriegen dadurch sehr viel Traktion und so. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du halt diese Art von Konstellation in deinem Geschäftsmodell fährst, musst du über die Bestandskunden wachsen und dann musst du halt aber auch auf der anderen Seite sagen können, so ey, ich sehe ab jetzt die Gefahr, dass wir diese Qualität, wegen derer die Leute zu uns gekommen sind, ja, inbound sozusagen, nicht mehr halten können, ab da dann jeweils also auch sehr, sehr reflektiert irgendwie einen Stopp nochmal reinzuhauen.
Also ich finde es ja sehr interessant, weil, also vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu den Retainern, in welchen Größenordnungen die anfangen, zumindest bei euch. Weil ich habe mit vielen Leuten gesprochen und da hast du schon, du hast ja dieses Talent denn da mit deinem Wording auch zu installieren, dass du jetzt so eine umsatzabhängige Abrechnung gefunden hast, was ja bei Kunden wie Snox oder so schon eine coole Nummer wäre, wo aber zumindest in den Runden, wo ich war, sich alle immer nur gefragt haben, wie geht das bei den Fremdeinwirkungen? Aber das hast du ja gerade relativiert so ein bisschen. Mit Retainern zu arbeiten. Kannst du sagen, wo das bei euch startet? Welche Größenordnung?
Ja, kommt drauf an. Also wir haben ja auch so einen Beratungszweig jetzt aktuell am Ausarbeiten. Da geht es natürlich auch nochmal deutlich günstiger, aber ansonsten ist natürlich auch, wir unterliegen Marktgegebenheiten wie Angebot und Nachfrage. Deswegen sind wir aktuell bei knapp 6,5 Einstiegsticket.
Mhm. Ja, ist ja nur mal eine Größenordnung.
Um das nochmal klarzustellen, ohne Umsatzbeteiligung. Oder sowas.
Ja, genau. Also das fand ich ja schon mal sehr interessant, einfach, dass du da Leute ein bisschen zumindest die Ahnung davon haben, so auf eine falsche Fährte schickst. Also, wollte ich einfach mal klären, weil ich stelle ja in diesem Podcast immer Fragen, die mich auch selbst bewegen. Und da kann ich ja offen mit umgehen, genauso wie du offen auch mit den anderen Themen umgehst. Wie gehst du denn mit dem Thema Kosten für Personal um, egal wie groß eure Retainer sind? Wir sind in einem Bereich unterwegs, Remote werden wir nachher noch irgendwie besprechen. Aber ich habe ja mal selbst irgendwie vor Jahren schon angefangen, mir so ein Raster zu bauen, was so Leute kosten, die im SEO-Bereich unterwegs sind, so im Schnitt. Also gibt immer natürlich Ausbrüche nach oben und nach unten. Da hat ja Dominik Schwarz ja auch richtige Studien zugemacht, die ja sehr schön eigentlich so ein Bild abzeichnen. Jetzt hast du gesagt, seniorisch stellst du ein. Das ist ja natürlich seniorisch mit richtig Fachverstand nicht preiswert. Wie gehst du mit diesem Kostenblock um, den du ja faktisch erzeugst, wo du ja, und das wissen wir ja beide auch, eigentlich die Katze im Sack kaufst, weil in einem halben Jahr merkt man noch nicht so richtig, was derjenige wirklich drauf hat. Ist es begrenzt? Hast du so einen Radius im Kopf, wo du sagst, okay, gehe nicht über 100.000 bei einem bestimmten Skill, ich gehe nicht über 60.000, whatever. Gibt es so Größenordnungen, nach denen du einstellst, abseits von seniorisch?
Ja, also erstmal zu dem ersten Teil von deinem Satz, ja, dass man nicht merkt innerhalb von einem halben Jahr, ob die Person was drauf hat, finde ich schon. Ja, ich glaube, man kann relativ früh da irgendwie Tendenzen auch, gerade im Dienstleistungsgeschäft, ja auch im Umgang mit den Kunden und so weiter, ja, was für uns natürlich auch super wichtig ist, erkennen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich rede gerne über unsere Zahlen und so, aber jetzt sieht die Gehälter von den Leuten zu liegen.
Nee, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte so die Größenordnung, weil der Umgang hat ja ein bisschen was damit zu tun, welche Marge du als Agentur erwirtschaftest.
Ja, du, ich war letztens auf einer Messe so und dann hat mich auch einer, die Leute fragen ja, und ich finde es total cool und ich biete da ja auch sehr viel Diskussionsfläche und so. Ich mache das ja auch mit Absicht. So will ich jetzt.
Echt?
Ja, aber da hat mir auch einer gesagt, wie kann es sein, dass ihr so viel Geld für die UML in die Hand nehmt? Eine normale Agentur hat irgendwie eine Marge zwischen 8% und 12%. Boah, also keine Ahnung, was das Business Model dahinter war, irgendwie Stundensätze und sowas oder Stunden irgendwie zu verkaufen, die sind da deutlich höher. Und dieses Geld reinvestieren wir natürlich auch in sag ich mal, gutes Personal. Nee, wir können nicht so mit einem Inhouse-Gehalt irgendwie mit competen. Ja, also wir versuchen es vereinzelt. Ja, wir haben auch da schon eine oder andere längere Diskussion dann mit Leuten, die irgendwie Inhouse waren und hätten zu uns wechseln wollen, dann irgendwie gehabt und sowas. Aber ich sehe natürlich auch anhand der Bewerbungen, ja, und in den Bewerbungsgesprächen viele, die ich irgendwie führe, wie vielleicht so der Gehaltsspiegel aktuell ist. Und ich würde sagen, das sind wir schon nochmal deutlich drüber. Also innerhalb von Agentur.
Ich glaube, der Hauptschlüssel ist ja auch einfach zu verstehen. Grüße gehen raus auch an Markus Hartmann. Einfach ein Wertesystem zu installieren, wo man den Kunden halt einfach einen Wert zumindest anbietet und nicht über diesen Verkauf Stunden, also Zeit gegen Geld zu gehen. Ich glaube, das ist der größte Mindchanger auch in meinem Verständnis gewesen, was man erstmal lernen muss, wenn man aber in so einer Industrie aufwächst, wo der Stundensatz auch dann bei den Kunden natürlich sehr stark geschult wird. Es ist sehr schwer zu verlassen, aber du bist so ein Beispiel dafür, wo das, glaube ich, ganz gut gepasst hat. Deswegen geht ja ein bisschen darum, auch anderen Leuten vielleicht einen Hinweis zu geben, ne?
Ich sage immer, ich habe das Glück und das Pech, dass ich davor in meinem Leben noch nie eine Agentur von innen gesehen habe. Ja, weil sag ich mal, denken musste, die du ja dann bewusst oder unbewusst auch mitnimmst, so, okay, ist es überhaupt sinnvoll, soll ich einen Stundensatz nehmen, wie positioniere ich mich, nehme ich Bauchladen, mache ich dies, mache ich jenes. Ich bin da sehr, sehr unbedarft rangegangen, ja, und dann haben sich diese Arten von Umsetzungstechniken, wie auch immer man das nennen mag, haben sich dann halt rauskristallisiert als gut. Ja, aber ich kann mir schon sehr vorstellen, ja, wir sind ja auch relativ jung als Agentur, ja, wenn ich mir eine andere irgendwie angucke, die das da seit 15 oder 20 Jahren machen. Klar ist es da auch, vor allem wenn du dann halt schon in diesem fahrenden Boot irgendwie drin hängst, das dann nochmal umzuswitchen, sei es Positionierung, sei es irgendwie dein Abrechnungsmodell und sowas, das ist natürlich schwierig. So, ich habe jetzt leicht reden, hat jetzt alles funktioniert, so wie wir das machen und sowas. Natürlich sage ich das geil und gut und was auch immer, aber ich verstehe natürlich auch die andere Seite, wobei für mich absurd wäre, wenn ich irgendwie neu gründen würde im Dienstleistergeschäft, das, sag ich mal, anhand der erbrachten Stunden irgendwie zu vergüten zu lassen. So vielleicht mal noch dazu.
Lass uns mal noch kurz über Vertrieb reden. Also es hört sich jetzt bei dir so leicht an und da ist immer Nachfrage da gewesen. Ich glaube, du hast ja ein bisschen was, also bin mir ziemlich sicher, du hast ein bisschen was dafür getan, dass der Umsatz denn auch mit 20 Leuten, die Payroll ist ja auch da, egal wie groß die ist, dass die Payroll auch voll ist. Was waren da so deine Vertriebskanäle? Weil jetzt so eine Zusammenarbeit mit Snox und so, die hören sich jetzt im Nachhinein total cool an, aber oftmals sind es ja so Mikromomente im Leben, wo man zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle den richtigen Menschen trifft und man dann in so eine Welt eintauchen kann. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das vonstatten gegangen ist, ob du das wirklich strukturiert erarbeitet hast, ob es wirklich Glück war?
Teils. Ich sag, man arbeitet ja auch viel darauf hin, ja, und trifft bewusst und auch unbewusst dadurch Entscheidungen, die einen in solche Situationen dann irgendwie reinbringen. So war es insbesondere, weil du das Beispiel mit Snox jetzt irgendwie angesprochen hast. Tatsächlich auch, ja, sind wir uns nicht zufällig, also war natürlich irgendwie eine Art von Event auf irgendeinen Weg gelaufen. Aber war jetzt halt so, dass ich mit der Intention da hingegangen bin, hab gesagt, ey, heute pitche ich hier dem Johannes zum Beispiel, dass wir SEO machen oder sowas. Ja, das war mehr so ein Hybrid aus beiden Sachen. Ansonsten, auch da, ich spreche immer viel so von der Philosophie, die du am Anfang irgendwie zurechtlegst und vielleicht auch immer mehr entwickelst im Laufe deiner Agenturlaufbahn und sowas. Ich war letztens auf einem Agency Circle, ja, wo ich auch mal die ganz andere Agenturwelt kennengelernt habe, wo irgendwie 40 Leute arbeiten, aber davon halt 22 im Vertrieb, weil hinten, sag ich mal, der Churn von den Leuten so groß ist, dass du vorne halt ständig nachladen musst. Ja, auch, sag ich mal, unabhängig davon, dass ich für mich und für meinen Namen ungern sowas machen würde, ja, weil da natürlich auch sehr viel verbrannte Erde probably hinterlassen wird im Endeffekt, ist es rein aus Geschäftsmodellsicht, sind die super, super erfolgreich. Also sind richtig, richtig krasse Modelle, die man auch darauf aufbauen kann für uns, aber das liegt ein bisschen so in meiner Natur, glaube ich auch, ja, das wäre das jetzt nichts gewesen, trotzdem spreche ich den Erfolg irgendwie nicht ab. Wir haben eigentlich schon immer über Inbound-Marketing funktioniert, ja, gerade ganz am Anfang, letztes Jahr habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, da habe ich immer so gesagt, ja, wir haben keine Marketing-Ausgaben und so weiter und so fort, eigentlich müsste es ein bisschen revidieren, ja, weil wir haben früher, wo wir so die ersten D2C, Shopify-Kunden und sowas hatten halt auch sehr, sehr, sehr underpriced. Also das Ticket, was ich jetzt gerade gesagt habe, das hatte ich ja vorher gesagt, mit Angebot und Nachfrage. Das hat sich auch irgendwie dahingehend dann entwickelt. Das war natürlich früher nie so hoch, ja, und das hat uns natürlich aber nicht aus der Pflicht, natürlich für, aus unserer eigenen Sicht entlassen, weil wir wachsen wollten dadurch, durch diese Case Studies, da richtig, richtig, richtig geil reinzubuttern. Ja, und das hat halt dann auch schon zur Folge gehabt, dass wir sehr bewusst auch Projekte krass übersteuert haben, ja, also richtig, richtig krass auch reingebuttert, wo vielleicht jemand, der jetzt gesagt hätte, ey, ich habe jetzt diese Woche nur noch 2,7 Stunden übrig und da muss ich jetzt irgendwas dem Kunde noch schicken, dass mein Stundenkontingent oder sowas voll ist, mir egal, haben wir eben da sehr, sehr, sehr viel reingebuttert und sind sehr unprofitabel dann auch gewesen. Das war dann so immer die Grundlage von dem, was wir halt auch gemacht haben. Ja, sei es über LinkedIn, solche Sachen dann gepusht, das funktioniert sehr gut, wobei sich da der Content von mir sehr gewandelt hat, auch in den letzten, sag ich mal, so letzten 12 Monate über mehr hin zu anderen Themen. Dann hatten wir, muss ich ehrlich sagen, wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch 500.000, 550.000 Abschlussvolumen gehabt über TikTok. Ja, zusätzlich noch, das haben wir dann irgendwann ob der Zeit und weil nicht die Qualität dann nicht mehr so gut war, hat sich aber wechselseitig irgendwie bedingt, haben wir das dann eingestampft. Also das ist ja letztendlich auch ein Inbound-Kanal. Und sonst, ich bin super, super umtriebig, ja, was so Events und sowas angeht, ja, weil ich da einfach auch an eine Vielzahl von sehr persönlichen Touchpoints glaube mit den Leuten. Ja, und da halt natürlich auch hingehe, auch da, das ist ja ein bisschen dann so eine Einstellungssache, jetzt hätte ich hingehe gesagt, okay, ich muss jetzt, sorry für die kleine Spitze, aber ich muss jetzt 2 Wochen in Berlin verbringen, weil ich auf 2, 3 Events irgendwie bin. Ja, hat mich so und so viel Zeit und so viel Geld gekostet. Jetzt muss ich damit so viel in Leadsheim gehen. So sehe ich das halt. Auch hier, ich weiß, das ist eine Aussage, die ich jetzt aus der Warte treffen kann, dass alles sehr gut funktioniert aktuell. Aber das ist halt, wie wir jetzt dahin gekommen sind jetzt. Ja, also Events, LinkedIn, TikTok und vor allen Dingen halt Empfehlungen. Also meiste kommt sicherlich immer noch aus dem eigenen Netzwerk, dann auch aus von den bisherigen Kunden.
Was mich noch interessieren würde, ist, jetzt gehst du ja sehr offen mit diesen Cases um. Ich meine, die werden in LinkedIn, siehst du ja auch, immer natürlich zerrissen. Also du provozierst natürlich damit auch ein bisschen. Du bist aber einer, der zumindest Ross und Reiter nennt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber da schließt sich eine Frage an, nämlich wie kommst du dazu oder wie hast du die Deals hingekriegt, dass du mit den Daten so offen hantieren kannst? Weil das sind ja jetzt nicht Sachen, die die meisten Firmen jetzt so im Netz haben wollen würden. Hast du da ein extra Deal gemacht? Hast du da extra ein Auge drauf geworfen, Rabatte gegeben dafür? Keine Ahnung.
Ja, also auch da, das ist zum Beispiel so eine unbewusste Entscheidung, wo ich mich hinterher super stark darüber gefreut habe, dass wir sie getroffen haben, dass wir in diesem E-Commerce-D2C-Bereich da unterwegs sind. Ja, da, also klar, man fragt nach und dann ist es in der Regel auch gar kein Problem. So, jetzt sagen wir auch und sind gerade in Verhandlungen, auch mit größeren Konzernen und sowas, wo sowas überhaupt gar nicht denkbar wäre, dass wir ansatzweise auch nur die Referenz irgendwie nennen. Ja, also da spielt uns das schon ein bisschen so in die Karten. Aber du, ich sag dir ehrlich, da hat bislang keiner damit ein Problem gehabt. Und wenn, dann machen wir es halt nicht. Also das läuft dann ganz, ganz normal einfach über, sag ich mal, das Hype-Level im Projekt, wenn die Leute dann sehen, ey, geil, da geht's vorwärts so, dann posten die auf.
Auch genau, jetzt sind wir aber genau bei dem Thema. Jetzt geht's super, also gerade wenn man Projekte hat, die vorher noch nicht im SEO aktiv waren, dann ist es natürlich in Anführungsstrichen gesehen relativ einfach, diesen Hype zu erzeugen. Aber wir wissen ja auch genau, was Updates und Co. oder irgendwelche Fremdeinwirkungen auf diesen Chart auch für Einflüsse haben können in die negative Richtung. Wie gehst du denn damit um, wenn sich jetzt mal nicht alles Hype entwickelt? Nimmst du denn die Seiten wieder vom Netz oder?
Sehe ich ein bisschen konträr. Ja, wir haben die besten Ergebnisse in hinsichtlich Kundenzufriedenheit vor allen Dingen, ja, also Ergebnis ist das eine Seite der Medaille, die andere ist, wie ist die Kommunikation und die Abwicklung von dieser ganzen Thematik auch, ja, mit den internen Prozessen und sowas. Tatsächlich haben wir da die besten Ergebnisse mit den Leuten, die schon mal Erfahrungen hatten mit Agenturen, ja, weil ich glaube, ich würde auch sehr, sehr, sehr versuchen, eng am Mann und an der Frau und sowas dran zu sein. Mhm. Deswegen, das sehe ich ein bisschen konträr, ansonsten du, klar, kann ich dir auch ein Beispiel nennen. Ja, wir werben damit, dass wir, oder was ist werben? Wir erzählen Leuten, dass wir sehr gute Arbeit bei Valitim gemacht haben, zum Beispiel. Crazy Rankings, ja, für irgendwie 400.000 Suchen pro Monat und sowas in die Top 3 reingekommen sind, ja, mit einem super kleinen Shop eigentlich. Ey, der hat mittlerweile sein Schuhgeschäft gestoßen, ja, da ja auch gepostet gehabt auf LinkedIn. Natürlich geht raus der Sichtbarkeitsindex jetzt nach unten, ja. Aber das sind halt Sachen, klar, ich werde es jetzt deswegen nicht vom Netz nehmen, aber wenn jemand fragt und sagt, hey, warum postet ihr so einen Unfug, ist doch eigentlich voll das Scheißprojekt, dann muss man es halt erklären am Ende des Tages. Aber das macht ja die Arbeit, warum ich es, oder die Tatsache, dass wir eine Zeit lang so gute Arbeit dort gemacht haben mit dem, was uns zur Verfügung steht, mindert das ja nicht. Ja, und dass es in jedem Business halt irgendwie, sag ich mal, bestimmte Einflüsse von außen geben kann oder auch von innen dann, in dem Fall, die Arbeit von uns beeinflussen, come on, dessen bin ich, oder ja, ich kann dem nicht habhaft werden. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt jeden Tag dann irgendwie rumschauen muss, ah, okay, ist das noch auf dem größten Peak, wo es jemals war, oder müsste ich das wieder runternehmen?
Das passt ja auch zu diesem ehrlichen Umgang, den du da auch nach außen in Social Media pflegst. Eigentlich ist es ja so ein Gesamtkonstrukt, wenn man mal ehrlich ist. Ich glaube, man sieht da halt Maurice. Und das ist und muss auch so sein, glaube ich. Es hat ja ein bisschen was mit Authentizität am Ende des Tages zu tun. Aber ich will ganz gerne immer mal die Frage stellen, weil mich das immer so ein bisschen umtreibt. Okay, kommen wir mal zum Thema OMR. Du hast ja selbst gesagt, dass du da 178.000 Euro versenkt hast, sage ich jetzt erstmal, weil hinten raus weiß man ja nicht, was da an Leads entsteht. Jetzt hast du selbst gesagt, wo du hergekommen bist, dass du ja eigentlich erstmal ein kleineres Mindset hattest, so wie die meisten Menschen. Jetzt haust du da 178.000 Euro raus. Nimm mich mal mit ein bisschen auf dem Weg der Entscheidungsfindung, wie du mit so einen Werten vor allen Dingen umgehst, die dir dein Elternhaus, denke ich mal, so wie du es jetzt beschrieben hast, anders beigebracht hast. Und in Büchern kann man sowas halt nicht irgendwie in sein Wertesystem aufnehmen, habe ich für mich zumindest gelernt. Sag mal, wie du damit umgegangen bist, weil irgendwann waren die Zahlen ja lange auf dem Tisch.
Nachdem wir zu viele Drinks for free dort rausgehauen haben, machte OMR jetzt nochmal ins Unermessliche gestiegen. Nee, also auch hier, ich glaube, und es ist ein ganz wichtiges Denkmodell, auch das ist ähnlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, mit ich brauche nicht eine 1:1 Beziehung von wie viele Leads bekomme ich, wenn ich auf ein Event oder sowas gehe, oder wie viele Leads bekomme ich jetzt von diesem einen LinkedIn-Beitrag oder was auch immer, sondern auch hier ist es ein total holistisches Konzept, das sehr viel Sinn gemacht hat für uns und auch sehr erfolgreich zu sein scheint. Ja, also wir haben jetzt, keine Ahnung, mal irgendwie August 4 Monate circa rum. Ja, abgerechnet wird dann circa mal nach einem Jahr oder sowas, was letztendlich dabei rumkam, aber worum es mir geht. Ja, ein bisschen, es war ja eine strategische Entscheidung insofern, als dass wir Q3 letztes Jahr auch ein Rebranding angestoßen haben. Ja, also du hast vorhin schon gefragt nach der Freelancer-Karriere und Anfänge von der Agentur und so, da hießen wir ja noch Webstube. Logo, bin ehrlich, ich habe das irgendwann mal so pro forma, weil ich es irgendwo bei, weil ich einen Backlink aufbauen wollte, glaube ich, bei uns, müsste ich irgendwas hochladen in so einem Branchenverzeichnis, müsste ich ein Logo machen, habe ich mit Canva irgendwie schnell gebaut und das ist immer so mitgewachsen, das war auch nie ein Problem. Also kein Mensch hat, klar, ab und an haben wir einen ulkigen, mehr oder weniger ulkigen Spruch dazu gekriegt und so, aber alles gut, das hat ja niemand interessiert und wir haben gute Arbeit gemacht und deswegen sind Leute zu uns gekommen, nicht weil wir das geilste Logo hatten oder weil das ist die coolste CI und so weiter. Nichtsdestotrotz, ja, war das jetzt so Thema Rebranding die eine Geschichte, wo wir dann über Q3, Q4 und Anfang Q1 dieses Jahr halt auch zusammen ausgearbeitet haben mit einer Agentur, weil wir halt einfach gesagt haben, oder ich insbesondere, hey, wenn wir jetzt so die nächsten 2-3 Schritte gehen wollen, ja, und auch rauswachsen aus dieser sehr, sehr spitzen Positionierung, die uns den Markteintritt erleichtert hat, ja, und ermöglicht hat erstmal, nämlich in, sag ich mal, bisschen höhere Gefilde, was die Kundengröße natürlich auch angeht, dann muss auch die Außenwirkung dahingehend stimmen. Ja, und das ist so ein Teil, den wir auf jeden Fall damit auch forcieren wollten. Wir haben das dann kurz vor der OMR auch zum Glück, muss ich sagen, im Nachhinein alles fertig gekriegt, ja, nicht, dass wir da irgendwie als Webstube noch aufgetreten werden. Und dann haben
also
wir
es deckt sich aber schon mit meiner Empfindung nach außen, dass das ein Ritt auf der Klinge war, irgendwie zeitlich.
Mit dem Rebranding?
Ja.
Ja, voll, wir hatten erst, glaube ich, 3 Wochen vorher hatten wir noch gar kein Logo. Aber da Props an unseren Standbauer, falls ihr das hört. Und an unsere Agentur, die uns da geöffnet. Nee, genau, also das war so, das ist so der eine Teil der Wahrheit letztendlich, ja, dass wir ja natürlich auch dieses Rebranding dann nach außen kehren wollten. Jetzt sind wir natürlich trotzdem noch eine kleine Firma und ich würde lügen, wenn ich sage, ja, wir können einfach 170 oder 180k irgendwie für ein, sag ich mal, Rebranding neue Effekt irgendwie zum Fenster rausschmeißen. Natürlich muss ich das bei uns auch in Geld irgendwie messbar machen. Deswegen rein aus diesem, wie ich es gerade hergeleitet hatte, rein aus dem Gesichtspunkt, ja, dass wir halt gesagt haben, hey, wir wollen jetzt nicht nur mehr für diese D2C-Bubble, so die mit, würde ich mal behaupten, einer von den Top 3 Ansprechpartnern irgendwie in Deutschland sein, sondern auch in diese ganze Konzernebene und sowas halt auch mal reingehen. Ja, und das war der Grund, warum wir das dann beides miteinander verbunden haben. Wir haben es natürlich auch damit verbunden, dass wir zum Beispiel Podcast-Ads dann gleichzeitig geschalten haben, solche Dinge gemacht haben. Ich habe auf LinkedIn deutlich über 500.000 Menschen erreicht mit Posts zu meiner Masterclass oder mit Posts zu, wie wir uns dahin entwickeln konnten, dass wir überhaupt einen OMR-Stand und sowas uns leisten können etc. pp. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man muss das ein bisschen holistisch sehen und das war im Gesamtkontext. OMR hat uns das so viel gekostet. Ja, es hat, da darf ich jetzt leider darüber sprechen, ob der gleichen Sache mit den Referenzen, was ich vorhin gesagt habe. Aber wenn ich mir jetzt allein nach 4 Monaten anschaue, mit was für Firmen, ja, und Konzernen wir jetzt in Vertragsverhandlungen gerade stehen, dann muss ich sagen, rein strategisch war das zu 100% die richtige Entscheidung. Ja, wir haben natürlich auch, wir hatten gestern einen Retro-Termin mit der OMR und wir waren auch super grün hinter den Ohren, war die erste Messe, die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele 1.000 Euro wir für Pfand, für Bier verloren haben, ja, weil können wir an anderer Stelle mal drüber sprechen, OMR-Abrechnungsmodelle. Etc. pp. Wir haben aber auch den Stand gekauft, ja, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen quasi den in modularer Form, abwendbarer Form auch immer weiter verwenden können. Und das hat die Kosten natürlich auch nochmal gesteigert. Ja. Also ich glaube, dass wir vielleicht für nächstes Jahr ein eigenes Catering und sowas haben, nicht alles von dort beziehen. Ja, also auch unter 6-stellig da irgendwie wegkommen. Ja, das, dann ist halt natürlich auch die Frage, ist dieser zweierlei Effekt, A, dass wir den Markt oder diesen Eintritt in die Zielgruppe Konzern, ja, und Corporate und sowas hinbekommen, ist er dann schon verpufft und brauchen wir, ohne das jetzt arrogant zu meinen, aber nochmal so einen riesen oder wo ist der Effekt, wenn wir jetzt nochmal so einen riesen Magic aus wie soll ich sagen, also einen riesen Auftritt einfach nochmal.
Also aber die Entscheidung war schon sehr bewusst zu sagen, ihr geht jetzt nicht in diese kleine Halle rein, wo die Leute alle in Reihe stehen und ihr macht noch eine Masterclass und zahlt dann, weiß ich nicht, 30 Riesen oder so. Sondern es war schon sehr bewusst zu sagen, nee, wir wollen jetzt hier irgendwie das große Spiel spielen, das große Rad drehen.
100%. Eben aus den Gründen, was ich gerade gesagt habe. Und dann, glaube ich, was halt auch, und wir haben uns da sehr, sehr, sehr viel Gedanken hier intern auch gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, so, du bist ja selber Eventveranstalter, du musst halt, sag ich mal, den Nerv und den Vibe von den Leuten halt irgendwie treffen. Und unser Stand war halt ein absoluter Eventstand und deswegen hat er auch so gut funktioniert, muss ich sagen. Es war wirklich die ganze Zeit voll. Ja, warum? Wir hatten 2 Sachen, die Leute da interessieren. Sorry, wenn ich das so sage, aber das eine ist für Ume was zum Trinken wollen, weil die keinen Bock haben, da irgendwie 15 Euro für ein Getränk auszugeben. Und das andere ist, fachlichen Input zu geben. Ja, und ich bin sehr happy, dass wir ein geiles Netzwerk mittlerweile haben an wirklich guten Agenturen, mit denen ich auch gut Kontakt habe im Endeffekt und Dienstleister und so weiter, den ich sagen kann, so, ey, passt auf, free of charge, macht einen Vortrag bei uns. Wir hatten ja eine eigene kleine Bühne bei uns am Stand, letztendlich, der aber in keiner Sekunde auch nur irgendwas mit dem Pitch zu tun haben darf, damit die Leute da halt irgendwie aus beiden Welten so das Beste mitkriegen. Ja, also ein offenes Standkonzept, Alkohol, free drinks, natürlich auch non-alkoholisch, plus halt Mehrwert über die Bühne und so.
Aber du hast nicht über die Sessions refinanziert.
Nein, das war alles free of charge. Okay. Wäre ein Modell gewesen. Ich musste lachen, weil wir haben ja echt, also vielleicht mal zumindest einzuordnen, wir hatten ja so einen Cocktailbus bei uns und wir haben tatsächlich die Rechnung für 23.000 Euro, aber dann hinterher überwiesen, weil wir anstatt, ich weiß gar nicht, ich glaube 4.500 Drinks oder sowas haben wir rausgehauen oder 5 fast und da musste ich lachen, weil so schräg gegenüber, 2 Gänge weiter war ja dieser riesige Red Bull Stand. Die, und das wusste ich gar nicht, ja, hätte man eigentlich davon ausgehen können, dass die das auch for free raushauen, aber ihren eigenen Wodka Bull sozusagen für 10,50 Euro plus Pfand rausgehauen haben. Also muss man mal schauen, ich weiß nicht, ob man vielleicht für dieses Jahr ein bisschen reglementiert und man vielleicht auch einen kleinen Unkostenbeitrag mit reinnimmt, aber ich sag, für dieses Jahr hat sein Soll erfüllt, ja, wie gesagt, abwägen, ob wie die 178.000 dann jetzt wieder reingekommen sind. Jetzt schon ist zu früh, dafür sind unsere Sales Cycles zu lang. Ich habe tatsächlich die nächsten 1,5 Monate nichts anderes gemacht, ja, außer Sales Calls jede Woche. Dutzende, ja, davon sind viele, viele Sachen, sag ich mal, nach hinten verschoben natürlich auch, wo du jetzt erst mal den Erstkontakt hast. Ein paar Sachen sind auch schon zustande gekommen und so die großen, fetten Banger wenn wir es in den Vertrag reingeschrieben kriegen. Wird man dann mit Sicherheit auch auf LinkedIn irgendwann sehen.
Also meinen Respekt hast du in jedem Fall dafür, weil ich glaube, es liegt immer auch an mutigen Entscheidungen. Die ganzen Leute, die es immer besser wissen, auch in LinkedIn und Co., die sollen die Entscheidung erstmal treffen. Da muss man erstmal Unternehmerkochornis haben, um so eine Entscheidung auch wirklich hinzukriegen. Und hinterher ist man sowieso schlauer. Ich meine, dass sowieso so viel SEOs immer daran rumdoktern irgendwie, wenn du so eine Zahlen bringst. Ja, ich meine, sprich dafür, dass du ein gutes Gespür für Social Media hast. Zeigt mir aber auch, dass die Leute nicht verstanden haben, wie Unternehmertum anscheinend funktioniert. Dass nämlich jeder Unternehmer, den wir auch betreuen, in der Regel als Suchmaschinenoptimierer, ja auch so eine Entscheidung treffen müssen. Und sich ein bisschen so empathisch in die Situation von Unternehmern zu versetzen, ich glaube, das ist Teil von Vertriebsgeschäft. Deswegen, also mein Respekt hast du hundertprozentig, aber ich werde mir natürlich auch angucken, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Ich bin ja lange genug dabei, um die großen Stände auch von der Dimexco und so noch zu kennen und dann zu sehen, wie lange man da dabei bleibt oder wie denn die Leute darüber reden, wenn du denn nicht mehr da bist und läuft nicht mehr so gut und so. Da geht ja auf der anderen Seite auch schnell wieder runter. Aber ich glaube, da muss man über den Dingen stehen und ich glaube, du bist einer von den Leuten, die da über den Dingen stehen und deswegen meine Props hast du dafür. Lass uns doch mal noch ein bisschen über dein Engagement in TikTok und so in Co. reden. Also LinkedIn haben wir schon besprochen. TikTok bist du auch ultra aktiv. In einer ziemlichen Nische, muss ich sagen. Also wer so eine ganze Weile sich schon im Thema SEO rumtreibt, der wird ja merken, guck dir mal YouTube-Kanäle an, die sich nur mit SEO beschäftigen oder Podcasts, die sich nur mit SEO beschäftigen. Das ist ja alles relativ dünn, würde ich jetzt mal sagen. In TikTok hast du ja schon da einen echten Sprung gemacht. War das strategisch oder warst du selbst erstaunt darüber, dass du, oder hast du eine andere Bubble auch angezapft, weil da ist ja eine Menge auch, dieses Remote-Work dabei, kommen wir gleich nochmal zu. Da kommen ja so Welten zusammen, die dir dann wirklich Reichweite beschert haben. Nimm mich mal mit da ein bisschen in die Reise.
Ja, also auch das war auf jeden Fall eine strategische Entscheidung, die ich aber, ich wollte das schon bestimmt vor 2 oder 2,5 Jahren machen, wo ich es, sag ich mal, auch, da war mein LinkedIn-Kanal noch nicht so groß irgendwie. Aber ich trotzdem der Meinung war, witzig, dass LinkedIn jetzt selber ein Videofeed aber dass du zu diesem zweidimensionalen, nenne ich jetzt mal Text, tatsächlich auch eine Visage und eine Stimme irgendwie dazu kriegst, weil meiner Meinung nach, ja, und das verstehe ich nicht, dass die Leute das nicht checken, die Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind, sind in der Regel oder sehr viele davon auch irgendwie auf TikTok unterwegs und es sind auch oftmals die gleichen. Und mir ging es eigentlich echt nur darum, halt zu sagen, hey, guck mal, ich versuche hier Expertise auszuweisen und Case Studies zu zeigen auf LinkedIn und sowas. Aber es ist, wie gesagt, halt total zweidimensional und es fehlt so diese Emotionalität auch ein bisschen, die du da halt mit reinkriegst. Da habe ich auch noch keine Selfies verwendet gehabt bei LinkedIn. Ich habe mich dann echt erfolgreich sehr lange davon gedrückt. Ich weiß noch, mein erstes Video, ich weiß gar nicht warum, ich habe versucht, das Skript auswendig zu lernen und dann hat es bis Upload irgendwie 5 Stunden plus Kosten für den Schneider, also den Cutter quasi, den ich auch gehabt, mit mäßigem Erfolg, ja, aber auch hier, ich wollte ihm einfach mal eine Chance auch irgendwie geben. Ich bin auch sehr broad reingegangen, ja, also das, was du jetzt angesprochen hast, klar, wo ich jetzt anders auf LinkedIn mache, aber auf TikTok sehr, sehr, sehr anders gesehen habe, weil ich da sehr spezifisch reingehen wollte. Ja, weil mir bringt es nichts, wenn nachher mein ganzer Kalender voll ist mit Leuten, und das war es halt am Anfang, die mich dann fragen, ja, was ist denn SEO, was ist denn ein Backlink und wie komme ich in Google rein, was ich die halt super, super early stage so in ihrem Verständnis irgendwie sind für SEO. Ja, und deswegen bin ich dann, das hat viele Impressionen und sowas gebracht, Views, was auch immer, aber bin dann schon sehr spezifisch darauf eingegangen, was die Probleme von den Kunden, die wir aktuell schon haben, halt eigentlich sind. Ja, und dann habe ich, also no joke, eigentlich nichts anderes gemacht, wie jeden Sales Call, den ich irgendwie hatte, ja, mit einem für uns relevanten Kunden, der bei uns angefragt hat, halt die Fragen mitgeschrieben und das letztendlich dann als Videoformat auch aufgenommen. Also ein Skript rausgeschrieben, aufgenommen und so weiter. Und das hat schon sehr gut funktioniert. Wie gesagt, wir haben, so 550.000 oder sowas Umsatzvolumen letztes Jahr darüber abgeschlossen gehabt. Aber hat sehr gut funktioniert. Das ist aber ein, muss ich sagen, sehr pflegeaufwendiger Kanal. Ja, weil die Reichweite, die kriegst du durch die Art und Weise, wie du das Video machst, aber die Anfragen, die kriegst du eigentlich durch das Community-Management. Ja, und das ist schon sehr, sehr, sehr aufwendig.
Aber diese mehr davon, dass in TikTok nur die ganzen Knirpse sind, die eigentlich gar keinen Umsatz bringen, die führst du ja ad absurdum eigentlich, die These.
Total. Du, wie gesagt, ich glaube, jeder, du hast ja selber vorhin gesagt, jeder labert immer irgendwas rum, aber so versuch's halt mal aus, ja, und dann, wenn du dann dein Eindruck sich bestätigt, alles gut. Wenn nicht, aber sprech doch mir nicht ab, dass es für uns gut funktioniert hat. Also das, aber ich habe aufgehört, da dann mich dagegen zu wehren. Das ist ja auch so ein Ego-Ding, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Dann zu sagen, doch, das ist so. Jo, dann halt nicht. Wir nutzen es jetzt aktuell eh nicht mehr. Ich will es eigentlich wiederbeleben. So, mir fehlt gerade ein bisschen die Zeit und die der Drive dazu, das jetzt zusätzlich noch zu machen. Aber funktioniert total gut. Die heißen halt nicht irgendwie Hermann Müller, CEO von, was weiß ich, hast du nicht gesehen, wie bei LinkedIn oder sowas, sondern die heißen halt User 793421 oder keine Ahnung.
Sind aber dieselben Leute.
Liebe 19 oder keine Ahnung.
Okay, ja. Das letzte Thema, was ich ganz gerne nochmal kurz mit dir anreisen oder auch ein bisschen länger mit dir anreisen wollen würde, ist, du wirbst ja immer damit, dass ihr eine Remote-Agentur seid eigentlich. Habe ich das richtig verstanden? Nur mal kurz als Verifizierung. Okay, ich sehe aber auf eurer Seite zum Beispiel, zumindest auf der Webstube noch, jetzt auch, nee, auf der Findling ist es nicht mehr drauf, ja, gebe ich zu, also wird eine bewusste Entscheidung sein, dass da noch eine Menge Büro war, aber sag mal grundsätzlich, gar nicht, ob da jetzt alte Bilder drauf sind. Remote ist ja, hört sich immer so einfach an, ist aber gar nicht so einfach, wenn man mal mit Leuten redet, die damit zu tun haben. Wie gehst du damit um, mit Kommunikation, mit Treue, mit Identifikation, mit Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen. Wie kontrollierst du das alles? Ist unglaublich schwer, finde ich zumindest. Also ich selbst habe es auch noch nicht hundertprozentig gelöst bekommen. Gib mir mal ein paar Tipps, wie man es besser machen kann. Scheint es ja gut hinzukriegen.
Ja, also erstmal bitte don't judge me wegen unserer Website. Die müssen noch zusammengeführt werden und da sind auch Almrufe drauf, aber das ist das einzige Problem. Ansonsten, ja, wir sind remote first. Wir haben hier ein Büro. Ich könnte nicht im Homeoffice arbeiten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin total gern im Büro, aber wir haben hier halt einen massiven Standortnachteil, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, Firmenstandort Geildorf, 12.000 Einwohner mit umliegenden Orten und sowas. Du findest jetzt nicht die in der Anzahl und in der Qualität, wie wir es brauchen, in der Menge, um das Wachstum irgendwie zu stemmen, ausgebildete SEOs, PR-Leute und Content-Manager und so weiter. Und die Alternative für mich, aber da muss ich auch ehrlich sagen, und das ist auch eine bewusste Entscheidung gewesen, so letztendlich muss das Unternehmen auch mir als Person dienen und ich für meinen Teil bin total gern hier, ja, und habe auch hier meine Wurzeln und sowas. Und ich hätte ansonsten einfach, und ich glaube nicht mal, dass wir das in Stuttgart hingekriegt hätten, vor Ort, ja, von dem Einzugsgebiet an Leuten, sondern halt irgendwie nach München oder Berlin oder vielleicht Hamburg oder sowas ziehen, hätte müssen so. Aber das ist für mich nicht in Frage gekommen und deswegen war das die bewusste Entscheidung dafür, dass wir halt für Remote öffnen. Ja, also grundsätzlich so die ersten 4, 5, 6 Leute da irgendwie zu handeln, wenn du auch selber in den ganzen Prozessen und sowas drinsteckst, total einfach, ja, aber man muss schon sagen, je mehr Leute dazukommen und je größer du wirst, da kommen solche Thematiken erstmal auf, ja, und das ist auch, das ist die erste Firma in der Größe, wo ich aufbau, ja, wo die natürlich auch vorher gar nicht bewusst sind. Klar, du weißt dann immer so, in sämtlichen schlauen Ratgebern steht irgendwie drin, ja, du brauchst eine Kultur, du brauchst dies, du brauchst jenes und sowas. Jo, das wird erstmal bewusst, wenn du dann halt so viele Leute hier irgendwie sitzen hast, die alle remote sind. Und da muss ich schon sagen, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, ja, auch das hast du schon gesagt, aber so eine Identifikation mit dem Unternehmen irgendwie zu bilden, ja, weil, sag ich mal, du bist natürlich schnell im Kreis der Auserwählten bei den Bewerbern, aber du bist halt auch, wenn es andere Angebote gibt, schnell im Kreis der Entwerbenden, wie man das sagen kann. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Also
ja, ja,
genau. Das ist ein bisschen so die Thematik. Wir versuchen, wir dagegen zu steuern. Ja, das ist tatsächlich, also machen wir so einmal im Quartal, gucken wir, dass wir uns alle zusammen treffen, ja, in irgendeiner Stadt, wo zum Beispiel, man ist schon ein, zweimal, glaube ich, in Berlin, dass wir ein Get-Together machen. Ansonsten legen wir in den Teams selber sehr viel Wert drauf, dass die Leute sich trotzdem täglich sehen, ja, in der Form von einem Daily tatsächlich. Du kannst jetzt mit 20 Leuten jeden Tag ein Daily machen, das wäre ein bisschen ineffizient und die Hälfte, wir hatten das relativ lang, ich glaube bis 15 oder so, aber du hast gemerkt, die eine Hälfte, die hat schon abgeschalten, wo der andere dann irgendwie angefangen hat. Ansonsten Workation und solche Thematiken sind schon auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter, wie soll ich sagen, so ein Nitro, ja, wo du dann über quasi injizieren kannst und wo die diesen Zusammenhalt und so dann in sehr, sehr kurzer Zeit sehr stark fördert, aber das nimmt natürlich dann sukzessive über das Jahr gesehen dann halt wieder ab. Und da versuchen wir halt mit solchen Sachen gegenzusteuern. Ja, ansonsten muss man auch sagen, es ist nicht für jede Art von arbeitender Person geeignet, so wie wir arbeiten. Da haben wir jetzt auch leider die auch teils negativen Erfahrungen machen müssen, ja, ohne das Werten gegenüber zu der Person an sich dann zu verstehen. Aber das ist halt so dieses Setup mit Eigenverantwortung. Wir sind ja auch, also flexibel heißt bei uns flexibel, ja, wenn du im Rahmen der gesetzlichen Regelungen irgendwie deine Zeit abarbeiten willst und keinen Kundentermin hast, I don't care, du brauchst dich online abmelden und keiner guckt, ob dein Slack oder sowas auf grün ist oder was auch immer. Aber es gibt natürlich halt auch Leute, denen, sag ich mal, die Freiheit zu, die dann zu frei sind, in Anführungszeichen, damit, ja, und das ist natürlich alles im Rahmen, wenn, sag ich mal, die Ergebnisse da sind, in Ordnung. Wenn es halt aber auf Personenebene nicht mehr der Fall ist, dann muss man da halt schon auch sehr intervenieren. Ich glaube, da habe ich auch für mich eine sehr, ja, starke Entwicklung so das letzte halbe Jahr irgendwie durchmachen müssen, ja, sowas erstmal zu erkennen, sowas aber auch dann, sag ich mal, mit den, das ist ein blödes Wort, sorry, aber wenn ich es so sage, auch zu sanktionieren, auch um die anderen einfach zu schützen, ja, das sind halt so Thematiken, wo man da durchgeht. Ansonsten, ich glaube mittlerweile, es ist, wenn du die Ressourcen hast, das vor Ort aufzubauen, ja, also wenn du einen Standortvorteil hast, dass du mit Sicherheit rein kommunikativ, intern und so weiter ein bisschen schneller noch und effizienter wachsen kannst, wie wir es jetzt gemacht haben. Aber da muss ich ehrlich sagen, stelle ich meine Interessen plus auch die Interessen von den Leuten, die jetzt schon da sind, denen allesamt dieser Wert Freiheit letztendlich super, super wichtig ist, da jetzt nochmal drüber, als dass wir das umkehren wollten. Und für uns hat es total gut funktioniert. Ey, wir sind da nicht frei von Sachen, die noch nicht funktionieren. Wir arbeiten da super, super viel dran. Ich bin auch sehr froh drum, dass die Leute da so flexibel sind, ja, wie wir Kommunikationsformate am laufenden Band, negativ gesagt, wir es jetzt ändern, ja, wir würden sagen optimieren und so, aber für die Person an sich, die da drin hängt, die sagte dann trotzdem, ja, heute so, morgen so, übermorgen machen wir es da, sag ich mal, noch eine Stufe weiter, aber das gehört halt meiner Meinung nach einfach dazu und da muss man für sich in jeder Rolle halt so die Entscheidung für sich treffen und ich habe das auch, wo ich wusste letztes Jahr, wo ich diese Entwicklungen angestoßen habe, mit dem Rebranding und auch das weitere Wachstum und so, dann schon bewusst auch zu allen gesagt, die damals da waren, hey, wir werden uns als Firma nochmal nicht neu erfinden, aber halt weiterentwickeln. Wir werden, sag ich mal, mehr, wir sind jetzt schon deutlich mehr auf Prozesse, Strukturen und auch Dokumentationsnachweisen und sowas halt irgendwie angewiesen, als wir es vielleicht davor waren, wo wir so eine Horde, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wilde Freigeister irgendwie waren von 5, 6, 7 Leuten, die halt alle irgendwas gemacht haben, aber ein geiles Ergebnis hingekriegt haben. Je mehr du hast, desto mehr Störfaktoren sind oder desto mehr Störfaktor kommt halt eben rein. So, und das ist, glaube ich, ein laufender Prozess und da sind wir mit Sicherheit auch noch nicht am Ende, aber ich glaube auf einem sehr guten Weg.
Was ist denn das Ziel von Maurice? Wo geht's denn hin jetzt noch? Man tut ja gut daran, immer so im Kopf so ein Ziel zu haben, wo man sich hinbewegt. Gibt's dieses Ziel? Wo sehen wir Maurice in 2, 3 Jahren?
Auf jeden Fall immer noch bei Findling. Kann ich das schon mal sagen. Ja, also auch da, du, ich bin, das Thema, was, können wir wahrscheinlich nochmal einen neuen Podcast dazu machen, aber so das Thema, Purpose und was auch immer. Zielsetzung in so einem Dienstleister-Kontext, wo du eigentlich Leuten hilfst, die eh schon teilweise unverschämt viel Kohle verdienen, noch effizienter mehr Geld zu verdienen und noch mehr Geld in Summe zu verdienen, immer total schwierig. Deswegen, mir geht es auch letztendlich ein bisschen so um die Reise an sich. Klar, wir haben monetäre Ziele, die wir irgendwie erreichen wollen, aber, und das ist wirklich mit das Allerwichtigste, wir sind nur dahin gekommen, weil je nach Lager, aus dem man, oder Blickwinkel, aus dem man uns betrachtet, ja, ist es eine gewisse Art von Reputation, die ist aus der SEO-Brille vielleicht nochmal ein bisschen anders, wie jetzt von kundenseitig irgendwie her, aber solange wir das schützen, also andersrum gesagt, wir werden so lange weiter wachsen, die wir ganz genau sicherstellen können, dass wir diese gleichen guten, sehr guten Ergebnisse für die Kunden auch noch hinkriegen können. Und das ist eigentlich so.
Na, ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Ich werde dich auf jeden Fall beobachten. Und wer einfach Lust hat, sich mal mit dir auszutauschen, ich glaube, du bist jemand, der immer ein offenes Ohr hat. Social Media sind die Kanäle relativ offen. Quatscht ihn einfach an, zumindest wenn ihr eine gewisse Umsatzgröße mitbringen könnt. Da haben wir gelernt. Okay, Maurice, dann danke ich dir für die Offenheit vor allen Dingen in dem Podcast. Das achte ich als nicht so selbstverständlich. Deswegen herzlichen Dank dafür und ja, ich wünsche dir noch ein schönes Schwitzen da. Wie viel Grad hast du im Büro?
Gefühlt 40 nach deinen Fragen, aber
na, da haben wir was gemeinsam. Okay, meine Lieben, dann war's das für heute. Wir sind raus. Tschüssi.
Ciao, ciao, vielen Dank.